Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich wünsche euch alle ein gutes und gesegnetes Jahr 2022. Das ist wieder so eine Zahl, gell? Gerade haben wir uns an 2021 gewöhnt, jetzt ist wieder was Neues. Die Frage ist, wo geht die Reise hin? Was bringt das Jahr? Wie hat uns dieser Virus, Covid-19, doch zugesetzt? Aber wie lange wird es noch gehen? Nur noch dieses Jahr oder länger? Ein Nachbar hat mir erst mal zugerufen, 3 Jahre. Und ich dachte, noch 3 Jahre oder gesamt 3 Jahre, weiß ich es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Man hört schon wieder neue Varianten. Und wir wissen es nicht, wie es weitergeht. Es wird uns einiges abverlangt. Und auch in den letzten 2 Jahren ist uns einiges abverlangt worden, ob gläubig oder ungläubig, arm, reich, gebildet, ungebildet, in Europa, Amerika, Asien. Alle sind irgendwie betroffen von diesem SARS-CoV-2-Virus. Natürlich gab und gibt es auch in diesem Jahr wieder nicht nur dieses Virus, sondern auch andere Probleme, mit dem wir zu kämpfen haben. Auch als Gläubige können wir diese Probleme dieser Welt nicht ignorieren. Aber wir brauchen sie auch nicht zu wichtig zu nehmen. Deshalb möchte ich heute am Anfang dieses Jahres mit euch einen Text durchnehmen. Das ist eigentlich ein Gebet. Ein Gebet, das schon viele, viele Jahre alt ist. Und das eigentlich nichts an Aktualität verloren hat. Und ich habe mir gedacht, was gibt es Besseres, als mit einem Gebet in dieses Jahr zu gehen. Deswegen möchte ich mit euch heute über den Psalm 25 nachdenken. Es ist ein Gebet des Davids. Und ein Gebet sagt ja unwillkürlich aus, ich bin abhängig von Gott. Ich brauche Gott. Und man hat so das Gefühl, dass den David irgendwie auch so eine notvolle Situation eigentlich zu diesem Gebet getrieben hat. Es scheint so, als wäre David auch in so einer Art Krise. Es ist so ein Zweiklang zu lesen. Auf der anderen Seite die Abhängigkeit zu Gott. Zu dir erhebe ich meine Seele. Und auch die Bereitschaft, wirklich auf ihn zu vertrauen, Dinge anzugehen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch in unserem Leben so. Wir müssen immer wieder neu Entscheidungen treffen, neu auf den Herrn vertrauen, auf ihn schauen und so weiter. Also das Gebet dürfen wir auch innerlich mitbeten und auch wirklich im Herzen bewegen, ja, wie die Maria auch diese Worte im Herzen bewegt hat. Und ja, ich möchte einfach euch oder uns, ich schließe mich ja immer mit ein, predige mir immer auch mir selber, neu einfach wieder diesen Blick auf Gott lenken, weg von diesen Problemen und Problemchen, die wir vielleicht tagtäglich so haben, jeder von uns. Egal, wo wir sind, was für einen Beruf wir haben, in welchem Umfeld wir leben, jeder hat irgendwo sein Problemchen oder seine Probleme. Ich möchte mit uns erstmal die ersten 7 Verse lesen. Psalm 25 von David. Zu dir erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tu mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Denke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Ich habe das Thema heute benannt, mit Blick auf Gott ins neue Jahr. Und dieser Psalm ist kein Lehrtext, vielleicht auch so wie manche Briefe des Paulus, so im Neuen Testament, sondern die Psalmen sind eher poetische, dichterische Bücher. Aber wir merken schon am Anfang dieses Psalm 25, dass David hier wirklich was von Herzen zum Ausdruck bringt. Er sagt aus, dass er Gott jetzt wirklich braucht. Darum habe ich vorher schon gesagt, dass es wahrscheinlich aus irgendeiner Notsituation heraus geschrieben worden ist. Ja, der Vers 1 bringt schon zum Ausdruck, dass es hier um eine Hingabe des Davids geht. Dieser Gebetspsalm ist nicht nur eine Art Pflichterfüllung, sondern kommt auf seinem tiefsten Herzen zu dem gegenwärtigen Gott. Und wir müssen auch wissen, dass Gott in unserem Leben immer gegenwärtig ist. Aber ganz besonders, wenn wir unsere Seele bewusst zu ihm erheben. Ja, wenn wir bewusst zu ihm kommen. Und ich glaube, dann, wenn wir so zu Gott kommen, spitzt er seine Ohren ganz besonders. Denkt mir doch dran, wenn ein Kind voller Hingabe und Vertrauen zu seinen Eltern kommt, dann werden wir doch auch nicht unsere Ohren verschließen, oder? Also lernen wir als erstes, wie wir Gott entgegentreten. David macht hier schon am Anfang das einzig Richtige. Er schüttet sein Herz aus. Und das ist auch der erste Gliederungspunkt. David schüttet sein Herz aus zu Gott. Und David sagt es irgendwie alles so in Vertrautheit zu Gott. Ja, wir müssen hier so feststellen, dass es so ein Schrei aus seinem Herzen zu Gott ist. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Und das drückt auch irgendwie ein bisschen so eine Notsituation aus. Und aber auch so eine tiefe Vertrautheit. David schüttet praktisch quasi seinen ganzen Sorgeneimer vor dem Thron Gottes aus. Mir ist das Bild irgendwie vom Robert letzte Woche so in Gedanken geblieben mit dem Schneeball. Wir können den Schneeball immer hin und her, der wird immer größer und größer und größer. Wir können aber auch Gott zuwerfen, ja? Das ist mir so hängen geblieben. Wir können mit dem Innersten zu Gott kommen und das verschafft uns auch den Blick weg von uns zu dem lebendigen Gott. Ja, in diesen ersten 7 Versen kommen auch sehr viele praktische Dinge vor. Im Vers 2 heißt, Herr, ich vertraue auf dich. Auch so eine praktische Sache. Vers 3 kommt das Harren auf ihn. Ich komme dann später noch drauf. Im Vers 4, deine Wege, Herr, tu mir kund. Lehre mich, deine Pfade. Vers 5, leite mich in der Wahrheit und lehre mich. Vers 6 und 7, denke an die Gnadenerweise und nicht an meine Sünden. Ja, im Vers 2 und 3 wird das Vertrauen und das Hoffen auf ihn eigentlich deutlich. Also hier auf der anderen Seite ist es ein Bitten zu Gott, aber auch, wenn wir zu Gott beten, zeigen wir auch eine Bereitschaft, uns von Gott auch was sagen zu lassen. Da kommen solche Sachen vor wie Vertrauen, Harren, sich lehren lassen, Leiden in der Wahrheit, Sündenerkenntnis. Alles Dinge, die eigentlich praktisch gelebt und erprobt werden müssen. Es ist also ein aktives Handeln gefragt. Passivität ist hier nicht gefragt, sondern eine Aktivität mit Gottes Hilfe natürlich. Denn ein passives Christsein macht träge und ist nicht glaubwürdig. Und ich habe mir so gedacht, die Pandemie macht uns vielleicht auch ein bisschen träge. Man macht viele Dinge nur noch online. Ich habe erstmal so einen Bericht gesehen aus dem Yosemite Nationalpark. Manche waren vielleicht schon dort, ich war auch schon dort. Auf jeden Fall haben sie vor Jahren diese Raubtiere zurückgefahren, also minimiert, und haben festgestellt, die Tiere, also die Bisons zum Beispiel und die großen Tiere, die sind träge geworden. Das Fleisch hat sich dermaßen verschlechtert von diesen Tieren. Das hat folgenden Grund, weil sie einfach nicht mehr in Bewegung waren. Sie haben keine Feinde mehr gehabt, im Großen und Ganzen, und sind träge geworden. Und ich habe mal gedacht, bei uns vielleicht auch so, wenn wir zu passiv sind, dann werden wir auch träge. Ja, Vertrauen, wie wirkt sich das in unserem Leben eigentlich praktisch aus? Ich kann jetzt vertrauen, dass durch meine schwachen Worte der Heilige Geist zu einigen Herzen spricht und dass dadurch was passiert, dass was im Reich Gottes verändert wird. Also hinter dem Vertrauen muss auch ein aktives Handeln stehen. Und nach dem Vertrauen kommt ja auch noch Harren. Dieses Harren kommt hier dreimal im Text vor. Und Harren ist ein bisschen mehr als Vertrauen. Es drückt ein bisschen aus, ein Hoffen und nach Sehen nach etwas, was vielleicht schon hart auf die Probe gestellt worden ist. Aber dieses Harren will trotz Anfechtung durchhalten und Zuversicht verbreiten und trotzdem nicht aufgeben. Harren müssen eigentlich hauptsächlich diejenigen, die in schwierigen Umständen den Glauben leben müssen. Wenn wir den Vers 3 lesen, sehen wir, David hatte wohl einen Konflikt erlebt, weil er auf manche Dinge beharrt hat. Im Vers 3 steht, auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Also Harren hat etwas mit Durchhalten zu tun. Es gibt den Gegenspieler, der uns immer wieder neu abbringen möchte, der uns, was ist das Gegenteil von Harren? Was ist das Gegenteil von Harren? Was denkt ihr? Bitte? Ungeduld? Ja, nicht ganz, aber fast. Aufgeben, resignieren. Ja, eigentlich passiv werden. Ist so ein bisschen, oder? Ja, gleichgültig vielleicht werden. Gleichgültig. Nicht mehr auf das Harren, was Gott sagt zum Beispiel. Und wenn wir zum Beispiel auch Menschen auf biblische Prinzipien hinweisen, das kann uns auch Feinde machen. Ja? Aber wir müssen darauf beharren. Ja? Die Wahrheit steht fest. Das Wort Gottes steht fest. Und klar, werden wir vielleicht belächelt, werden wir vielleicht denken, ja, du bist ja ein ewig Gestriger. Wer sagt denn sowas noch? Heute muss man doch tolerant sein. Hey, darf man doch nicht sagen, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Die anderen haben doch auch ihr Recht. Da heißt es harren, nicht aufgeben, nicht sagen, ach ja, dann lass ich es halt, sondern weitergehen, ja, vorwärts gehen, nicht resignieren. Vielleicht bist du auch in einer schwierigen Phase deines Lebens. Vielleicht geht es gar nicht um solche Dinge, vielleicht bist du mutlos, vielleicht bist du krank, entmutigt. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott kümmert sich gar nicht um mich. Er hört vielleicht deine Gebete nicht. Oder du hast das Gefühl, dass es nur so ist. Hiob drückt es einmal in Hiob 30, 26 so aus. Aber ich habe auf Gutes gehofft und es kam übel. Ich habe auf das Licht gewartet und es ist Finsternis gekommen. Sogar ein Hiob hat sowas empfunden. Kein Licht mehr gesehen. Aber genau an dieser Stelle, wenn du dich so fühlst, ich bin sicher, du hast nicht das durchgemacht, was der Hiob durchmacht. Aber wenn du nur halbwegs an dieser Stelle bist, dann, genau dann ist Ausharren gefragt. Vielleicht betest du auch schon Jahre für ganz treu für eine bestimmte Sache und irgendwie hast du den Eindruck, da tut sich einfach auch nichts. Es wird eher nur schlimmer. Bleib dran, harre drauf. Manchmal ist genau in dieser Situation das Harren angesagt. Sage dir immer wieder, dennoch will ich auf dich harren, will nicht die Hoffnung verlieren. Wie es im Vers 2 heißt, ich traue auf dich. David fügt hier hinzu, und das dürfen wir auch Gott sagen, dass unsere Feinde nicht über uns triumphieren, sondern dass sie zu Schanden werden, wenn sie, wie wir, trotz Schwierigkeiten dennoch an ihm und an seinen Zusagen festhalten. Ich habe mal ein großes Zeugnis des Festhaltens gelesen und das hat im Rhone-Delta stattgefunden. Da steht ein sogenannter Turm des Beharrens. Unvergessen in der Geschichte der französisch reformierten Kirche. Der diensthabende Offizier machte seine regelmäßigen Eintragungen in der Liste der 33 gefangenen Frauen. Glaubensstand unverändert. Sie waren eingesperrt, weil sie ihren Glauben bekannt und an Versammlungen der verbotenen sogenannten reformierten Religion teilgenommen haben. Die Jahre gingen dahin, heiße Tage, kalte Nächte lösen sich ab. Sie brauchen nur ein paar Worte zu sagen. Ich schließe mich wieder an. Und sie wären frei gewesen. Aber eine von ihnen hat ins Mauerwerk geritzt. Resiste, leitet Widerstand. Leistet Widerstand. Die als junge Mädchen und Frauen eingesperrt waren, werden 70, 75, 80 Jahre alt. Die Welt draußen vergisst sie. Erst die Schwächung der Macht des Königs verändert die Lage und sie wurden 1768 freigelassen. Was ist das Zeugnis? Glaubensstand unverändert. Boah, das ist Ausharren, oder? Sowas können wir uns gar nicht ausmalen. Keiner hat von uns so eine Notsituation erlebt, dass wir 70 oder 50, 60, 70 Jahre eingesperrt sind. Und wir hätten zu jeder Zeit raus können, wenn sie nur widerrufen hätten. Ja, neben dem Vertrauen und dem Harren kommen jetzt auch existenzielle Dinge für unser Glaubensleben. Wenn das nicht vorhanden ist, fehlt eigentlich das Herz unseres Glaubens. Im Vers 4 und 5. Ich möchte es mal lesen. Deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Ja, da ist auf der einen Seite immer wieder die Frage, die wir uns stellen müssen, bin ich eigentlich auf seinem Weg? Manche gehen gerne Bergsteigen oder Bergwandern. Ja, und da ist es manchmal, bei manchen Bergen ist keine so ganz klare Wegführung. Da muss man sich echt konzentrieren. Mir ist in dem Augenblick eingefallen, also bei der Vorbereitung, dass mir das auch mal so ging. Manche kennen die Lachenspitze. Ich bin so auf dem Weg gegangen, war ein bisschen Gedanken versunken, haben mir gedacht, ja, du bist schon auf dem Weg, der Weg ist eigentlich nicht schmaler geworden. Aber irgendwann habe ich mir irgendwie gefragt, ich glaube, jetzt bin ich nicht mehr auf dem richtigen Weg. Und tatsächlich war ich plötzlich vor dem Abgrund gestanden. Und habe gedacht, wow. Aber mir ist das so zum Bild geworden, wie schnell wir eigentlich den Pfad verlieren können. Darum steht hier auch, deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Immer wieder neu wichtig in unserem Christenleben, ja, auf dem Pfaden zu bleiben. Da ist auch natürlich wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu unserem Herrn Jesus haben. Dazu gehört, dass wir uns was sagen lassen, dass wir auf ihn horchen und uns seine Wege zeigen lassen. Ja, und wenn wir mit Gott im Dialog stehen, wirklich bereit sind, uns den Weg zeigen zu lassen und sein Wort zu Rate zu ziehen, wie es im Vers 5 steht. Und wenn wir das leben, wird es unser Leben nicht unberührt lassen. Die Frage ist, wollen wir eigentlich seine Wege laufen? Wollen wir, dass er uns darin lehrt? Wollen wir auf seine Wahrheit hören? Und tun wir es auch? Harren wir darauf den ganzen Tag? Hier kommt nochmal dieses Harren zum zweiten Mal. Ja, ihr seht schon, dass wir das mal konkret auf unser Leben beziehen müssen und vielleicht auch Defizite, ja, ablegen diesbezüglich. Denk mir doch mal an die Beziehung zu unseren Kindern. Wenn unsere Kinder nie das tun, was wir sagen, dann werden wir vielleicht auch nicht so offen sein, wenn sie mit einem Wunsch an uns kommen, oder? Es steht hier, von Gott unseres Heils, im Vers 5. Heil bedeutet, wir warten von Gott Hilfe, Rettung und Glück. Von wem erwarten wir Glück in unserem Leben und in diesem Jahr 2022? Von der Politik, von unserer Firma, von unseren Mitmenschen? Im Vers 6 und 7 scheinen so, wie wenn David dem Herrn vorschreibt, was er zu denken hat. Aber ich glaube, er will nur seine Defizite aufzeigen, die wir ja alle haben. Er will Gott nichts vormachen. Er weiß, wenn Gott sein Leben bis in die kleinsten Ritzen anschaut, dass er schlecht wegkommt, im Vers 6 und 7. Denke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke bitte nicht. Das Bitte habe ich jetzt eingesetzt. Nach deiner Gnade gedenke du meiner um deiner Güte willen, Herr. Ja, was ich mich gefragt habe, wie kann denn der allmächtige Gott einige Dinge ausklammern aus unserem Leben? Nur an die Gnade und nicht an unseren Zustand denken? Wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns das, oder? Aber wir haben es unbedingt nötig, dass Gott uns gnädig anschaut. Einer der wichtigsten Worte in unserem Christenleben sollte wirklich die Gnade sein. David will den Herrn erinnern, dass er auf seine Gnadenerweise sieht. Ich denke, die Gnadenerweise haben jetzt im Neuen Testament noch viel mehr Gewicht. Das Wesen Gottes hat sich zwar seit der Zeit Davids nicht verändert, aber wir haben das Vorrecht, in der Gnadenzeit zu leben. Lesen wir zusammen Hebräer 10, das ist mir in dem Augenblick eingefallen. Gewaltige Verse, die eigentlich aussagt, in welcher wunderbaren Gnadenzeit wir auch leben dürfen und was für ein wunderbares Vorrecht wir eigentlich haben, wenn wir gläubig sind. Hebräer 10, Abvers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Es gibt kein Opfer für Sünde. Der Herr Jesus hat mit seinem Opfer unsere Sünde bezahlt und erledigt. Wir haben die letzte Stunde dran gedacht. Dennoch hängt uns das manchmal nach. David hat Sorge, dass Gott die Sünde seiner Jugend noch einmal hervorholt. Das wäre doch wirklich eine peinliche Sache, wenn Gott ständig uns den Schmutz unseres Lebens wieder hervorholen würde. Aber wir dürfen wissen und wir dürfen es ihm auch sagen, dass es schön ist, dass Gott ein gnädiger und gütiger Gott ist. Und weil das geklärt ist in Christus, sollten wir uns auch auf die Zukunft konzentrieren. Der Paulus hat ja auch wieder gesagt, den Blick nach vorn, nicht nach hinten, sondern nach vorn. Der zweite Punkt. Jetzt kommen die Verse 8 bis 14 und da wird eigentlich deutlich, dass David sich erinnert an die Zusagen Gottes. Ab Vers 8. Gütig und gerade ist der Herr. Darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Der erste Charakterzug Gottes, gütig und gerade, ist der Herr. Ja, der Herr ist gut und gerecht, so steht es in der Hoffnung für alle. Darum führt er die auf den richtigen Weg zurück, die ihn verließen oder sich von ihm entfernten. Mit anderen Worten ausgedrückt, ist es Gott nicht egal, wo du dich befindest, sondern er ist besorgt um dich. Wir kennen das doch auch, wenn es um unsere Kinder geht. Es ist uns nicht egal, was sie machen, auch wenn sie vielleicht aus dem Haus sind, wenn sie erwachsen sind. Wir wollen, dass es ihnen gut geht und sie auf guten Wegen gehen. Und wenn nicht, leiden wir mit. Gott ist gewillt, die Sanftmütigen, also die Aufrichtigen, die Ehrlichen vor Gott, die Willigen, zu unterweisen und ihnen den Weg zu weisen. Und zwar wie? Im Vers 10. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Also in Gnade und Treue. Was das heißt, steht gleich im zweiten Teil. Und das finde ich eigentlich besonders schön. Er hält sich an seine Zusagen, an seinen Bund und seine Zeugnisse. Das hat er mit Israel getan und das tut er auch im neuen Bund mit seiner Gemeinde. Und das finde ich irgendwie phänomenal. In diesen unsicheren Zeiten ist es doch besonders tröstlich, wenn wir einen Gott haben, der sich an Zusagen hält, dessen unverbrüchlicher Charakterzug der ist, dass er Gnade und Treue als Wesenszug hat. Und das ist für mich doch was Tröstliches, oder? Wenn wir wissen, Gott ist treu und gerecht. Gnade und Treue. Im Vers 10 steht dann auch, dass die Pfade für die sind, die interessiert sind an Gottes Ziel natürlich. Das ist die Bedingung, ist auch an Bedingung geknüpft. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, also nicht allen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Und das dürfte eigentlich normal sein als sein Kind, oder? Dass wir auch auf seine Pfade und auf seine Zeugnisse Acht geben, oder? Alles andere wäre doch nicht normal, oder? Ja, die Frage ist, gehen wir auf seinen Pfaden? Bewahren wir seinen Bund und seine Zeugnisse? Ja, stellen wir uns ganz auf die Seite des Herrn? Denken wir dran, Gott sieht und segnet Menschen, die seinen Bund ernst nehmen. Das fängt im Kleinen an. Unser Herr sagt in seinem Wort in Lukas 16, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Vers 11 bis 14 wird deutlich, dass Gott ein vergebender Gott ist und auch ein wegweisender Gott. Ein wahrer Gottesmann oder eine Gottesfrau weiß, dass Sünde etwas ist, was uns immer wieder belastet. Klar, im neutestamentlichen Denken sind wir als Christen natürlich gerecht in Christus. Wenn wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, können wir nicht mehr getrennt werden von Gott. Aber die alltägliche Sünde ist trotzdem eine Sache, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Unsere Beziehung zum Herrn kann uns wirkungslos und unwahrhaftig machen. Sünde hat immer für unser Leben Konsequenzen. Da kann sie natürlich unterschiedlich auswirken. Aber vor Gott ist es eigentlich im Prinzip egal, ob diese Sünde sichtbar oder unsichtbar ist. Deshalb Sünde muss auch im Christenleben ernst genommen werden. Wir müssen im Bewusstsein behalten, dass unsere Schuld groß ist und dass diese große Schuld aber vor Gott vergeben ist. Und das macht uns auch frei und das gibt uns Ruhe und Geborgenheit. Das war ja auch das Thema von der letzten Woche, dieses Freiwerden, ja. Gott ist grundsätzlich ein vergebender Gott und er will die unterweisen oder zurechtweisen, die ihn fürchten, wie es im Vers 14 heißt. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, ja. Gott sucht nach Menschen, die ihn fürchten, die ihm in der Haltung gegenüberstehen, wie es ihm gebührt. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Ich glaube, besonders in unserer westlichen Welt muss Gott ganz schön suchen, um einen gottesfürchtigen Menschen zu finden. Unsere Gesellschaft vielleicht auch zum Teil, wir als Christen haben die Gottesfurcht so gut wie abgeschafft. Man kann über Gott lästern, vielleicht auch ihn bloßstellen, Theaterstücke machen, Filme zeigen, wo er gelästert wird. Da gäbe es viele, viele Beispiele. Die Frage ist, wie im Vers 12, wer ist der Mann oder die Frau, der den Herrn fürchtet? Diese Frage muss sich heute wahrscheinlich Gott auch stellen. David führt hier einige Vorteile der Gottesfurcht an. Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Also Gott bietet eine besondere Kooperation an für die Menschen, die ihn fürchten. Seine Seele soll im Guten wohnen, im Vers 13. Eine Verheißung, die natürlich besonders dem Volk Israel galt, aber auch für uns, wenn wir dem Herrn dienen. Und wie im ersten Punkt schon erklärt wird, dass im Vers 14 nochmal bestärkt, dass Gott eine besondere Vertrauens- und Unterweisungsbeziehung zu den Gottesfürchtigen hat. Ich lese im Vers 14 nochmal. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Ich komme zu den letzten Versen. Und der dritte Punkt, neu einen Blick zu Gott bekommen. Oder Man könnte es auch sagen, mit Gott durch dick und dünn. Ab Vers 15 bis zum Ende. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Sieh meine Feinde an, wie viel sie sind, mit gewaltigem Hass hassen sie mich. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Erlöse Israel, oh Gott, aus allen seinen Nöten. Ja, ich habe hier den Eindruck, am Ende des Psalmes geht es eigentlich um so eine Neuausrichtung. Ja? Zuerst hat er sich zu Gott erhoben, seine Seele zu Gott erhoben. Dann hat er auf die Treue Gottes geschaut und jetzt habe ich so den Eindruck, jetzt wird's eigentlich eher praktisch. Sehr, sehr wichtig, diese Neuausrichtung immer wieder neu mit dem Herrn zu gehen. Immer wieder das Wort wirklich mit diesem Wort zu lesen und zwar zu leben. Mit diesem Wort Gottes zu leben und zwar täglich. Darum ist auch diese stille Zeit so sehr wichtig. Nicht nur wöchentlich, monatlich das Wort zu lesen, sondern wirklich täglich. Ein Kennzeichen eines abhängigen Christen ist, dass er nie, also in keiner Lebenssituation, den Blick zum Herrn verliert. Im Vers 15 steht, meine Augen sind stets, also ständig, auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Also keine Not, kein Umstand ist ihm zu groß, um es nicht zu wenden. Nicht immer tut er das, was wir wollen, aber er kann es. Und schon das ist eigentlich auch beruhigend. Wenn wir einsam und elend sind, wie es im Vers 16 beschrieben wird, dann können wir um Trost und Gnade bitten. Er macht die Enge meines Herzens weit, wie es im Vers 17 heißt, und führt mich aus meinen Bedrängnissen. Ja, er erweitert meinen Horizont, ja. So könnte man es vielleicht auch sagen. Und wie begrenzt sind wir oft in unserem Denken. Wir sehen nur unsere Wehwehchen und merken nicht, dass Gott viel mehr sieht als wir. Da gibt es Bedrängnisse, vielleicht sogar in der Gemeinde, die nie zu enden scheinen. Und jeder, der in der Gemeinde dient, weiß, dass es auch Probleme aller Art geben kann, große und kleine. Aber genau dann, sage ich immer, brauchen wir diesen Ewigkeitsblick. Ja, diesen Ewigkeitsblick, der einiges wieder so gerade rückt in unserem Denken. Besonders die auch in den gemeindeleitenden Funktionen sind, für die ist es immer wieder wichtig, diesen Ewigkeitsblick zu bekommen. Mich hat auch etwas beschäftigt die letzte Zeit und am Silvester war ich mit meiner Tochter auf dem Blender. Ich weiß nicht, wer draußen war an Silvester. Ein wunderbarer Sternenhimmel. Also ich habe selten so einen Sternenhimmel gesehen wie am Silvester. Und da ist mir wieder so bewusst worden, hey, diese kleinen Problemchen, die wir da herunten haben, die verschwinden direkt, wenn man diesen Sternenhimmel sieht. Das war gewaltig. Und das ist mir wieder so neu wichtig geworden, wie wichtig das ist, einfach von unserem Blick ein bisschen wegzuheben, von den kleinen, ja, manchmal ärgern wir uns schon, wenn bloß so eine kleine das kleine Eselsohr ist. Aber was ist das? Ja, aber dennoch, unsere Kämpfe, unsere persönlichen Kämpfe müssen wir halt auch leben, so wie der David auch. Der konnte auch die Sterne sehen, aber er hat auch hier Probleme, Gott auf den Tisch gelegt, ne? So möchte ich fast sagen. Hier wird auch unser Elend in Bezug auf Sünde und Sündenvergebung angesprochen. David spricht hier von sich. Er weiß um seine Fehlbarkeit und seine Sündhaftigkeit. Und auch wir erfahren das täglich. Und umso wichtiger ist, dass wir es auch wissen, dass der Herr Jesus unsere Schuld ans Flugholz getragen hat. Der Herr Jesus Christus hat alle unsere Schuld bezahlt. Man spürt hier auch der David, dass er unter seinen Sünden immer wieder leidet. Im Vers 19 und 20 geht es mehr um den Umgang mit seinen Feinden, die ihn hassen. Auch da will der König David nicht sich von Gott loslösen, sondern erwartet Hilfe von ihm. Wenn wir sein Leben betrachten, hatte er auch immer wieder viele Feinde, die ihm das Leben schwer machten. Denken wir an Saul. Gerade in lebensbedrohlichen Situationen neigen wir dazu, falsche, eigene und unüberlegte Schritte zu gehen. Aber David möchte auch in dieser Situation mit Unschuld, ja, Vollkommenheit und Redlichkeit reagieren. Mit anderen Worten, ist ein Konflikt in unserem Leben dran, seien es Feindschaften, Angriffe jeglicher Art, dass wir so handeln, wie Gott es möchte, nämlich in der Sanftmut Christi. Schlicht und einfach mit unserer neuen Natur, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Das können wir natürlich nur in der Abhängigkeit mit ihm machen. Im Vers 21 am Ende wird dann nochmal gesagt, dass er sich bei ihm birgt oder ihm traut und auf ihn harrt. Es kommt das dritte Mal, dieses Harren. Wirklich drauf beharren auf ihn, auch wenn alles gegen ihn spricht. Ja? In seinem Leben hat vieles gegen ihn gesprochen. Immer wieder seine Sünde, seine Feinde, alles Mögliche. Und er hat sich wieder vor Augen gehalten. Dennoch will ich auf dich harren. Wenn wir neu einen Blick zum Herrn bekommen, dann können wir manche Dinge auch wegspicken, oder? Die werden nicht mehr so wichtig sein. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man auch in dieser Corona-Zeit, wo wir wirklich auch viel durchmachen, ja, viel schwierige Dinge sind, viele schwierige Situationen sind, dass wir den Blick zum Herrn nicht verlieren und es vielleicht nicht zu wichtig nehmen. Am Ende, im Vers 22, finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Sache. David betet hier am Ende für das Volk Gottes. Betest und lebst du auch für das Volk Gottes? Da meine ich nicht nur unsere vier Wände hier, sondern allgemein die Reich Gottes Arbeit. Da zählt unsere Gemeindearbeit dazu, aber auch die Mission, die weltweite Gemeinde. Der letzte Vers ist nicht unwichtig. Erlöse Israel, o Gott, aus allen seinen Nöten. Im Blick auf unser Gebet dürfen wir das Volk Gottes nie aus den Augen verlieren. Warum? Ganz einfach, weil es Gott auch sehr wichtig ist und die Gemeinde Jesu ihm auch am Herzen liegt. Haben wir die Nöte der Ortsgemeinde im Blick, die Gottes Zeugnis bewahren sollen? Haben wir die Nöte der weltweiten Gemeinde im Blick? Die Mission, die verfolgte Gemeinde? Die Gebetswoche wäre zum Beispiel eine Gelegenheit. Ende Januar, es wird nur bekannt gegeben, teilzunehmen und für Anliegen zu beten, die nicht nur unsere Gemeinde betreffen, sondern auch die weltweite Gemeinde. Ich komme zum Schluss. Der Psalm 25. Am Anfang erhebt David seine Seele zu ihm. Er wirft seine ganze Last, die er auf dem Herzen hat, auf Gott. Wir können Gott alles vor seine Füße legen. Gott wartet regelrecht darauf, dass wir ihm alles sagen, was uns belastet. Wir sollen uns aber auch immer wieder ganz neu auf die Zusagen Gottes besinnen. Gott hält sich an seine Zusagen. Er ist der, der gütig und gerade ist, der uns gnädig ist, der treu zu seinen Zusagen steht, der unwandelbar ist, im Unterschied zu uns und auch zu dieser Welt. Und Gott möchte, dass wir mit ihm vorwärts gehen, mit ihm Erfahrungen machen. Da können wir auch mal fallen und wieder aufstehen, das gehört da auch dazu. Aber, dass wir mit ihm durch dick und dünn gehen, egal was in diesem Jahr noch auf uns zukommen wird. Deshalb, das Wichtigste für dieses Jahr, den Blick zum Herrn nicht zu verlieren. Amen. Amen.